FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, die FC Thekenphilosophen müssen heute leider eine Niederlage besprechen. Das 0:1 gegen Hertha BSC Berlin. Wir wollen aber so viel wie möglich Erkenntnisse erzielen. Deswegen fangen wir auch sofort an und stelle jetzt erstmal meine Gäste vor. Und da haben wir zunächst einmal jemanden, der selbst den Rasenduft eingeatmet hat, und zwar am nächsten beim FC gespielt hat. Ich glaube, 194 Einsätze, 12 Tore geschossen. Alex Vogt, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Aufstiegsheld natürlich, ne? Unvergessen übrigens, fast Jubiläum. Vor 24 Jahren und 11 Monaten hat er nämlich das Tor geschossen, am 8.5., nicht am 8.4., am 8.5. im Jahr 2000. Unglaublich, ne? Dass das schon so lange her ist.
Zeit, die rennt.
Aber hallo, ne? Ja. Aber können wir gleich vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Jetzt zunächst zu unserem Co-Host. Wichtig immer für die taktischen Dinge hier zuständig. Viele Dinge kann er wirklich sehr gut erklären. Und deswegen freuen wir uns, dass Julian wieder dabei ist. Julian Witzel von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Dafür haben wir jetzt den Alex hier, aber ich bin trotzdem gern hier.
Ja, kein Problem. Womit sollen wir denn anfangen? Ja, Alex, das Spiel gegen Berlin ging verloren. Der FC hat 3 Punkte liegen gelassen, konnte den Paderborn-Dreier nicht vergolden. Schade.
Ja, schade, weil man sagt ja immer so, wenn du die Heimspiele gewinnst, dass du dann eigentlich, wenn du im Aufstiegsrennen bist, dass dir da nichts passieren kann. Jetzt haben sie mal eins verloren, gerade auch gegen eine Mannschaft, die jetzt auf dem aufsteigenden Ast ist. Hertha hat sich ja die letzten Wochen berappelt, muss man auch dazu sagen. Sind wirklich stabil geworden. Unangenehmer Gegner gewesen, haben verdient gewonnen in Köln. Deswegen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas am Ende, am Endergebnis ändern wird.
Dennoch müssen wir über das Spiel natürlich reden. Und ich frage mal den Julian, als er die Aufstellung gesehen hat, wie glücklich warst du?
So semi, würde ich sagen.
Erklär warum.
Ich finde, obwohl, da können wir ja eigentlich direkt den Spieler fragen, wenn wir auf die Aufstellung gehen, was... Hast du als Spieler für ein Gefühl, wenn du deinen Vertrag nicht verlängert wirst und auf einmal spielst du 2 Spiele hintereinander von Beginn an?
Du meinst Olesen, ne?
Richtig.
Ja. Ja, da wird immer viel reininterpretiert, das muss man schon sagen. Aber Tatsache ist natürlich, dass wenn dir gesagt wird, dass das im nächsten Jahr nicht auf dich gebaut wird, aber du in der heißesten Phase die Kohlen aus dem Feuer holen sollst, das macht schon irgendwo was mit jemandem. Er ist ja noch ein junger Spieler, junger Mensch, dass der da anfängt nachzudenken. Ist völlig klar. Ich glaube, dass die Entscheidung vom Club völlig in Ordnung ist, das rechtzeitig mitzuteilen. Aber ich glaube auch, dass man dann hingehen muss mit den Jungs, wo du ganz sicher planst in der nächsten Saison und wo du sagst, die bleiben bei uns und dass du die Jungs dann spielen lässt. Weil das sind immer so Entscheidungen, wo ich glaube, dass man doch als Mensch im Hinterkopf hat, da bin ich nächstes Jahr nicht mit dabei. Und wieso soll ich vielleicht jetzt noch den allerletzten Schritt machen oder die letzten Prozent raus. Ich meine, das sind Profis, sagt man immer, aber es sind in erster Linie auch Menschen.
Selbstverständlich. Und was mich bei der ganzen Tatsache auch gewundert hat, ich meine, Olesen hat ja auch in den letzten Spielen nicht unbedingt das ausgestrahlt, dass man sagen kann, der ist derjenige, auf den man setzen muss. Und dann hat mich die Entscheidung wirklich auch sehr gewundert. Er war es jetzt nicht alleine schuld, um Gottes Willen, aber...
Ich finde, er ist immer so ein bisschen Sinnbild von fehlender Kreativität im Mittelfeld. Also ohne, dass man ihm was anlassen kann. Ich glaube, er kann es einfach nicht. Also ist überhaupt nicht böse gemeint.
Nein,
ich glaube, er ist so ein solider Arbeiter, genau. Ja. Aber jetzt keiner, der irgendwas Kreatives nach vorne entwickeln kann. Und wenn man selber weiß, wie Hertha aufspielt, oder wie wir selber auch erwartet haben, vorne, offensiv, dann musst du dem ja auch so ein bisschen etwas entgegensetzen. Und ich finde, das hat... gerade in der ersten Halbzeit vollends gefehlt. Und jetzt dann ist er, picke ich ihn mir jetzt, obwohl er nichts dafür kann, picke ich ihn mir jetzt halt so ein bisschen da raus.
Ne? Ist so ein bisschen das Synonym wahrscheinlich,
genau,
auch für Synonym, alle anderen. Ja, so für, weil es war ja auch so, dass generell, also Alex, das musst du mir mal erklären, du gewinnst 3:1. Wir waren voll des Lobes. Es war jetzt kein Zauberspiel, aber der FC hat ein gut klassisches Spiel in Paderborn bei einem starken Gegner gezeigt. Ja. Und da habe ich ja letzte Woche, vielleicht erinnerst du dich noch die Hoffnung gesagt, Mensch, hoffentlich gehen sie mal mit breiterer Brust ins Spiel. Davon habe ich überhaupt nichts gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die sind sogar ängstlich ins Spiel. Spiel gegangen.
Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, nicht nur jetzt, auch vor dem Paderborn-Spiel waren ja schon ein paar Spieler dabei, die nicht so besonders gut aussahen, dass man erstmal so ein bisschen reagiert auch.
Ja.
Mal gucken, was der Gegner macht, und das ist eigentlich nicht das, was eine Spitzenmannschaft machen sollte. Also man sollte schon versuchen, dem Gegner irgendwo seinen Stempel aufzudrücken, selber zu agieren, selber zu machen und dann zu schauen, dass der Gegner auf jemanden reagiert. Und wenn du solche Personalien, jetzt picken wir noch einmal raus, aber ne, nicht böse gemein, um Gottes Willen, dann hast du vielleicht besser den einen oder anderen Spieler mehr auf dem Platz, der spielerisch dominanter ist.
Mhm.
Gerade auch gegen die Mannschaft Hertha, ich weiß jetzt nicht, ob es überraschend war oder nicht, haben ja relativ früh angegriffen teilweise, ne, und vielleicht für eine Auswärtsmannschaft überraschend, aber dann brauche ich auch Spieler auf dem Platz, die spielerische Lösungen haben unter Druck.
Ja,
die hat er nicht oder weniger als andere Spieler. Und vielleicht hätte man da auch an so einer kleinen Stellschraube ein bisschen drehen müssen.
Das ist mir sowieso ein Rätsel. Und du wolltest was dazu sagen, bitte.
Nö, das hat er gut zusammengefasst.
Ich auch so. Es ist mir sowieso, ich habe im Vorfeld natürlich auch, klar, du guckst die Presse.
Obwohl, doch, sorry, das wollte ich genau das
ja, bitte,
sagen.
Dann hau rein.
Ich glaube, sie waren schon in dem Sinne überrascht, weil ich glaube, der FC war bis zu 15 Minuten nicht mehr in der gegnerischen Hälfte.
Die haben ja nur nach hinten gespielt.
Ja, aber also auch noch nicht mal, dass der Ball wirklich am Fuß eines Kölners in der gegnerischen Hälfte war. Das fand ich schon beeindruckend. Also
ja, und jetzt kommt das, was ich gerade einwerfen wollte. Ja. Ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, man hat die Hertha natürlich im Vorfeld gelobt. Das macht man immer, macht jeder Trainer. Ich hatte aber fast das Gefühl, das war ein bisschen too much. So, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich komme gerade aus einem Spiel gegen Paderborn, habe diese breite Brust. Und dann erzähle ich jedem, wie stark doch diese Hertha ist. Und irgendwie wirkten die genauso.
Ich hab da immer, muss ich auch offen und ehrlich sagen, immer ein Problem mit. Also klar, man kann demütig sein, man soll auch nicht zu sehr auf den Putz hauen vielleicht, aber ich glaube, dass viele Trainer oder Offizielle mittlerweile Angst haben, hinterher was um die Ohren zu bekommen, wenn es schief geht.
Ja.
Und sich vorher ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, zu sagen, keine Ahnung, wir sind hier zu Hause. Wir versuchen unser Spiel aufzudrücken. Wir wollen die drei Punkte hier behalten. Wir sind stark genug, wir sind stärker als Hertha. Deswegen stehen wir da oben. All solche Aussagen, die hörst du ja heutzutage fast gar nicht mehr, ne? Von keinem Trainer. Einfach weil sie selber sagen, ja, hinterher, das wird schon ein Shitstorm fast, den ich mir dann anhören muss. Finde ich ein bisschen schade. Also das Selbstbewusstsein müssten sie mittlerweile haben, zu sagen, jetzt kurz vor Saisonende.
Als Tabellenführer,
das ziehen wir jetzt auch durch. Ne?
Ja, also bei allem Respekt vor der Hertha, die übrigens wirklich ein tolles Spiel gemacht haben. Wir haben sie ihnen aber auch zu leicht gemacht. Das ist das, was ich so ein bisschen bemängele, dass man auch in dem Fall als Trainerteam vielleicht auch etwas mit zu viel Demut an die Sache manchmal rangeht. Demut ist wichtig, aber bitte nicht übertrieben.
Ja, absolut. Und also die sind ja nicht umsonst da, wo sie jetzt stehen. Klar muss man sagen, Rehse, ich glaube, er hat erst sein 12. Saisonspiel gemacht. Und für mich ist das der beste Spieler der Liga. Aber andererseits, der spielt ja trotzdem noch in der zweiten Liga. Also irgendwo hat es ja auch seine Gründe. Ne? Vielleicht dann auch Verletzungsanfälligkeit etc. Aber irgendwo, er ist halt ein Zweitligaspieler. Und deswegen sollte man die jetzt nicht vorher größer machen, als sie sind. Und ihn ja noch so höflich zum 1-0 einladen, wie Hannes das gemacht hat.
Ja. Da hat natürlich der Abwehrspieler in dir.
Ja, genau, da bin ich mal gespannt. Also eigentlich musst du, wenn du so einen Gegner hast und du weißt, der ist stark im 1 gegen 1 und du bist mit dem in der Situation, eigentlich musst du ihn noch vor dem 16er umholzen. Oder zumindest so abdrängen, dass er nicht in Schussposition
also
kommt.
Kann, ne? Der Hübsch Stevens hat zu uns immer gesagt, entweder Ball oder Gegner kommen vorbei, niemals beides. Wäre vielleicht ein ganz guter Ansatz gewesen. Ne? Nein, dass der stark im 1 gegen 1 ist, klar. Haben sie ihn aber auch ein bisschen allein gelassen. Ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, das schon.
Du weißt, dass das ein guter Spieler ist, du weißt, dass er 1 gegen 1 gehen kann und auch geht. So eine Rückendeckung hätte da vielleicht auch noch geholfen bei mir.
Na klar, ich meine, ich will jetzt auch nicht auf Dominik Heinz, nein, weil der nein, ist ja, der kam ja auch zurück. Vielleicht hat ihm auch ein bisschen so noch das die Feinabstimmung, das Tuning gefehlt, ich weiß es nicht. Ihm kann man das verzeihen, aber trotzdem hätte er es natürlich verhindern können.
Ja,
oder man hätte es generell verhindern
können.
Ja,
auf jeden Fall.
Aber vielleicht hätte man auch allerspätestens zur Halbzeit auch reagieren müssen. Also für mich, ich war nach einer halben Stunde schon am Wechseln, aber okay, ich bin ja nur Fan in Anführungsstrichen, aber zur Halbzeit hätte doch was passieren müssen.
Auch das ist wieder so eine Sache, dass viele Trainer nicht mehr mutig sind, einfach zu sagen, nach 20, 25 Minuten einzugestehen vielleicht, ich habe mich vertan, das kann ja mal passieren mit der Aufstellung oder mit der Ausrichtung, ich ändere jetzt schnell was.
Ja.
Ich meine, dafür hast du jetzt 5 Wechsel sogar, ne? Muss ja auch mal dazu sagen.
Dafür hast du ja so viele Wechsel.
Ja.
Und vor allen Dingen, ist das auch ein Signal an die Mannschaft zu sagen, pass auf, ey, mit dem kannst du nicht spaßen, wenn wir hier nicht Gas geben oder uns oder sich was ändert im Spiel, der holt mich direkt raus. Hätte ich als Spieler keine Lust drauf, nach 30, 35 Minuten raus zu müssen. Ich habe das leider Gottes am eigenen Leib 2-3 Mal erfahren. Das ist unangenehm, aber es ist notwendig, wenn es nicht läuft.
Ja.
Ne? Und auch da fehlt mir so ein bisschen der Mut oft bei Trainern zu sagen, mache ich jetzt, weil die Spieler, soll jetzt nicht blöd klingen, aber sind ja schon sensibel alle. Ne?
Ja.
Aber das so mit Anpacken und sowas, das ist ja ein bisschen anders geworden.
Naja, du kommst ja auch noch in einer anderen Zeit, wo man das vielleicht, also ja, Sensibilität gab es sicher auch damals schon, ne?
Ja,
also
gerade bei bestimmten Typen. Ich bin mal bei Hüb Stevens, leider Gott, das muss ich wieder erwähnen, der habe ich mal in der 25. eingewechselt und der Halbzeit wieder rausgeholt.
Ja, das tut weh.
Warst du kaputt, oder?
Das tut richtig, weil ich hab Krämpfe. Nein, er hat gesagt, es wäre taktisch gewesen. Das habe ich ihm bis heute nicht
gehabt. Ja, aber ich glaube, so witzigerweise ist es am Ende vielleicht sogar für einen Spieler positiv, wenn du es richtig annimmst. Ne?
Ja.
Oder einfach weißt, jetzt weiß ich, wo ich dran bin und ich kann jetzt mir sowas nicht mehr erlauben.
Du sagst ja schon richtig, du hast die Möglichkeit zu verändern, du hast 5 Wechsel, dann mach's doch.
Ja. Aber dann ist ja im Umkehrschluss, sagst du ja zu Recht, dann wissen alle die beim Stober spielen, ja, bis zur 60. kann ich ja machen, weil ich will, ich komme eh nicht raus.
Ja, so ungefähr.
Weil er hat ja nur einmal, eigentlich hat er ja nur einmal effektiv dreifach gewechselt. Das war in der Halbzeit gegen
Darmstadt, ich weiß es gar nicht mehr.
Gegen Darmstadt und dann lief es auch besser. Also dann lief es bedeutend besser. Aber sonst zieht er es ja durch, dass er bis zur 60., 65. einfach gar nichts macht.
Ja, das war wirklich die Ausnahme, wo ich aber auch gedacht habe, dieses Erfolgserlebnis, das Spiel wurde ja dann auch gewonnen, hätte er vielleicht auch ein bisschen Mut gewonnen, weil er scheint nicht der Mutigste zu sein. Das muss man einfach mal so sagen.
Ja, was Veränderungen während des Spiels angeht, da tut er sich wohl schwer mit.
Ja,
das muss man schon ehrlich sagen.
Ja, ist also wirklich, was das angeht, eine ganz merkwürdige Sache. Und dann ist es halt dann so gekommen, weil deswegen habe ich das ja eben noch mal gefragt. Weil wenn du in der Halbzeit was änderst, fällt vielleicht dieses Tor gar nicht. Werde ich nie belegen können, aber es hat sich ja nichts geändert quasi.
Nee, wenn es so weiterspielt und Hertha auch so weiterspielt, dann kommt dann zwangsläufig irgendwann mal so eine Situation zustande, wo ein Reza auch mal ein 1 gegen 1 gehen kann. Oder der FC spielerisch sich nicht befreien kann. Oder wenn du nichts veränderst. Oder du musst vielleicht noch nicht mal das Personell verändern. Aber du musst in der Halbzeit an der Spielweise vielleicht was verändern. Zu sagen, ich spiele jetzt über den ganzen Platz 1 gegen 1. Irgendwie sowas, ne? dass man sagt, dass jeder seinen Fixpunkt hat, gegen den spiele ich und der kommt nicht an mir vorbei. Irgendwie sowas. Aber du musst was verändern, wenn du merkst, dass es nicht läuft. Das ist Traineraufgabe, klar.
Ja, das ist halt wirklich also für mich nicht nachvollziehbar. Das ist auch eine Schwäche in meinen Augen. Klar, man kann auch sagen, ich gebe der Mannschaft noch die Chance. Ich habe das Vertrauen in sie. Und wenn du Glück hast, wird es belohnt. Aber
ich glaube bei ihm, also das hatten wir auch schon ein paar Mal, ich finde, bei ihm kann es auch so eine Mischung sein aus, ja, vielleicht Vertrauen in die spielen, aber auch so ein bisschen Misstrauen in die ganze Zeit auf der Bank sitzen, weil ganz viele von denen haben ja auch unfassbar wenig Einsatzzeit.
Ja.
Also wir haben ja oft gesagt, wann bringt denn mal einen Obutz? Er bringt ihn nie. Ja gut, entweder trainiert er grottig oder...
Er sitzt ja auf der Bank. Also
genau, er sitzt ja durchgehend auf der Bank. Genauso, da kommen wir später auch zu, jeder in meinem Umkreis, der, also ich war ja im Stadion, gesagt hat, so spätestens ab der 70. Ja, wann bringt er denn den Ut, wenn er auf der Bank sitzt und sowas, ne? Aber ganz ehrlich, für mich ist das auch so, jeder Spieler, der auf der Bank sitzt, der müsste ja einsatzfähig sein. Und so ergibt die Rolle von Ut für mich auch keinen Sinn, weil er saß jetzt zweimal 90 Minuten auf der Bank. Und gerade in so einem Spiel, also wann brauchst du einen Spieler wie ihn, wenn nicht in so einem Spiel, wo du wusstest, Hertha hat ja fast so ein bisschen auch ums Gegentor gebettelt, weil ich finde, am Ende haben sie...
Die waren auch, ja, am Ende.
Sie waren platt und... ehrlicherweise haben sie gegen den schwachen FC es dann fast verdient, dass der FC noch das 1-1 macht und dann brauchst du so einer, der mit so in einer Aktion was auslöst, ja. Irgendwas machen kann. Also das ist für mich unverständlich. Also,
er hat ja dann gewechselt, Ljubicic und Heinz kamen und Finkgräfe kamen für Olesen und Heinz im ersten Wechselfenster nach 65 Minuten. Hat natürlich jetzt auch nicht so irrsinnig viel bewirkt, muss man leider sagen. Der FC hatte ein paar Chancen, also um Gottes Willen, aber irgendwie hast du nie das Gefühl gehabt, die packen die noch.
Nee, in dem Fall nicht wirklich. Also der allerletzte Tick, der hat da gefehlt.
Ja.
Das Gefühl kam nicht rüber.
Wie fandst du es denn, dass dann Julian Pauli kam? Also und vor allen Dingen für die rechte Außenbahn. Das hat mich dann nicht nur mich sehr gewundert.
Also das kann man eigentlich nur verkaufen, indem man sagt, da hast du einen für einen Standard, einen Kopfballspieler oder irgendwas. Weil wenn du im Rückstand bist, einen Innenverteidiger zu bringen, auf die Bahn zu stellen, Boah, dann musst du schon, Gott sei Dank, Verzweiflung ist ein großes Wort, aber da musst du schon in dem Fall echt verzweifelt sein. Ne?
Und da sind wir bei dem, was Julian eben sagt, das ist ja fast schon eine Ohrfeige für die, die nur auf der Bank saßen.
Also ich fand es schön, dass er sein Comeback gegeben hat. Und man,
ja, also bei allem,
aber,
der hat das gar nicht mal schlecht gemacht.
Und man hat gesehen, dass er sehr oft im Fitnessstudio war, jetzt nochmal in der Zeit, habe ich den Eindruck, also der ist ja noch breiter geworden.
Ja.
Aber eben, das ist auch ein fatales Signal an die Offensivkräfte, die wir haben, wenn, ich meine, also der macht einen super Job für seine erste Profisaison, aber ist jetzt beileibe, der wird ja kein Flankengott oder sonst was, also der wird ja jetzt ja nicht auf der Außenbahn nochmal was initiieren, wo man sagt, das könnte eine riesen Torgefahr entwickeln, also wie Alex sagt, höchstens beim Standard mal seine Rübe hinhalten, aber darauf war das jetzt ja nicht ausgelegt, der Wechsel auf der Position.
Ja, also ist für mich also...
Also die Wechsel fand ich, oft fand ich es noch einigermaßen, aber da hat für mich gar nichts Sinn ergeben. Also erstens fand ich, ich finde Lempele immer super. Ich fand dabei überhaupt nicht im Spiel, also ganz schlecht.
Ja.
Rondic fand ich vollkommen einigermaßen noch okay und der hat für mich noch mehr ausgestrahlt. Der musste dann raus und dann Kainz war wieder... Boah, weiß ich.
Kainzig.
Ja, der hatte einen genialen Moment, diesen einen Schnittstellenpass auf, ich glaube, es war Downs.
Ja.
Das wäre auch so ein klassischer Ud-Moment gewesen, aber sonst, wieso Finkgräve für Heinz und nicht für Paccarada? Okay, vielleicht war das eine Fitnesssache, weil er jetzt länger, aber sonst, das habe ich auch nicht verstanden, dieses Rumrotieren da hinten rum. Ja, also für mich hat nichts Sinn ergeben an diesem Samstag.
Also man kann sagen, ohne jetzt jemandem weh zu tun, auch ein Trainer kann mal ein richtig schwaches Spiel liefern, oder?
Natürlich.
Also das gehört genauso zur Mannschaft wie die Spieler. Und ich würde mal sagen, da haben sich alle nichts Großes bei getan. Um noch immer wieder klar zu sagen, es war ein starker Gegner, aber gut, auch den kann man besser bespielen. Also
ja, gerade als Tabellenführer. Und auch der hat ja nicht die Qualität gehabt, das 2-0 nachzulegen, weil die hatten ja dermaßen viele Konterräume und Situationen
total schlecht ausgespielt.
Wo ich immer nicht denke, warum gehen die nicht drauf? Der Thielmann ist einfach fast ins eigene Tor gelaufen.
Ja.
Anstatt drauf zu gehen, da hatte einer freie Schussbahn. Das war jetzt 2-3 Mal noch der Fall. Da können wir uns ja schon wieder bei Schwerbe bedanken. Der wurde beim Kicker, ich glaube, zum dritten Mal in Folge die 11 des Tages gewählt.
Ja, und das als Verliererteam, ne? Aber ja,
es war bitter. Aber auch immer nicht das beste
Zeichen, nee,
wenn
eben.
Man ständig in der 11 des Tages ist.
Ne? Ja, deswegen. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, auch wir werden ja gleich noch über die nächsten Wochen reden, über die Zukunft, wenn wir das Spiel dann endgültig abgehakt haben. Aber es sind ja noch viele Dinge im Nachhinein. Also auch die Aussagen von Christian Keller, muss man hier sagen, der auch hinterher teilweise sich da auch ganz schön verrannt hat in irgendwelchen Erklärungen über, wir waren aktiv, wir waren, was weiß ich, was hat er gesagt, griffig oder nicht griffig, es sah nur so aus, dass wir nicht griffig waren.
Nicht so griffig, aber zu weit von den Gegnern weg.
Hä? Kann man nicht einfach mal sagen, Leute, wir haben nicht gut gespielt.
Hat der Express ja schön seziert eigentlich im Nachgang auch wie. Ja, also er hat sich ja permanent selbst widersprochen.
Ja, ja, also da finde ich auch nicht. Man kann doch einfach mal hingehen und sagen, Mensch, wir haben heute wirklich Grütze gespielt. Passiert.
Ja, aber auch das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ne?
Ja.
Warum nicht? Ich finde das auch. Wenn du schlecht gespielt hast, kannst du das ruhig sagen.
Ja.
Dann kannst du sagen, daran hat es gelegen, fertig. Ja, da war ein guter Gegner, Punkt. Da brauche ich nicht noch irgendwelche Erklärungen suchen, was vielleicht doch gut war, was eigentlich gar nicht gut war, was auch jeder gesehen hat.
Ja, ja, ist halt also komisch. Aber es zeigt aber auch, glaube ich, dass da ein gewisser Druck da herrscht. Ne? Ich meine, da ist ja viel Kritik auch an Christian Keller gerade, ne? Den wir ja in der Hinsicht auch hier schon oft genug besprochen haben. Er hat sich ja sogar dazu geäußert, ne? Und ich habe, glaube ich, sogar uns ein bisschen rausgehört, dass er sich zumindest teilweise, er hat sich ja die bekannten Namen gemeint, Funkel und wie sie alle heißen, Sven Pistor, der ja bei uns war, aber er hat sich über die Kritik beklagt, das Zitat ging so, wenn die Leute denken, sie haben was zu sagen, dann müssen sie es sagen. Ich tue mich immer etwas schwer damit, wenn du ohne Einblick ins Innenverhältnis denkst, du kannst Sachen bewerten. Also lieber Herr Keller, wie genau soll man ihre Arbeit denn sonst bewerten, wenn nicht anhand der sichtbaren Ergebnisse? Tabellenplatz, Ligazugehörigkeit, sportlicher Zustand der Mannschaft. Das ist die messbare Realität. Der Gedanke, man müsse interne Einblicke ins Innenleben des Clubs haben, um kritisch urteilen zu dürfen, ist, und das wissen Sie auch, komplett unrealistisch, weil Sie werden sicher keinen Kritiker und keinen Journalisten über Monate in die Abläufe ins Geisbockheim einladen, um damit der begutachten kann, ob das auch so richtig ist. Also im Fußball zählt letztendlich, was auf dem Platz passiert und welche kurz- und mittel- und langfristigen Ergebnisse daraus erzielt werden. Und genau dort ist die Bilanz unter Ihrer Verantwortung im sportlichen Bereich enttäuschend. Und vom Europapokal zur zweiten Liga und das mit einem von Ihnen zusammengestellten Team, welches sportlich oft mehr Fragen als Antworten bietet, das sind nun mal klar erkennbare Fakten. Und die sprechen eine klare Sprache über die Resultate Ihrer Arbeit auf der sportlichen Ebene. Und wer Verantwortung im Fußball trägt, muss sich daran messen lassen und darf sich über Kritik an den Ergebnissen Ihrer Arbeiten und übrigens wirklich nur daran, nichts Persönliches, nicht wundern. Ich denke, das muss da auch mal gesagt werden, weil, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also Kritik von außen ist nie schön. Klar, habt ihr auch gehabt, aber...
Nicht zu wenig, oder?
Zu wenig. Das ist ja alles noch, ehrlich gesagt, noch harmlos, was abläuft hier. Ne? Wir hatten schon echt Zeitungsschlagzeilen damals. Da wärst du besser erstmal nicht mehr rausgegangen.
Dann waren die 11 Kreuze?
Die 11 Flaschen.
Flaschen, ja, genau.
Die Flaschen und sowas vorne, Titelseite. Ist ja undenkbar heute, ne? Also da, wie gesagt, da komme ich auch wieder das Thema sensibel zurück, ne?
Ja.
Aber nein, natürlich darfst und musst du Sachen von außen kritisch beurteilen dürfen.
Ja. Solange es konstruktiv ist.
Solange es konstruktiv ist, darf man und muss man das auch ansprechen. Denn ist ja auch so, dass sich jeder immer freut, wenn man positiv über den FC spricht. Ne? Das nimmt man ja immer gerne mit.
Was wir auch machen.
Sehr gerne. Machen wir ja natürlich.
Viel lieber sogar.
Genau, aber wenn es kritische Sachen anzusprechen gibt, dann darf man das auch. Und wie du auch richtig gesagt hast, wir sind ja alle nicht mittendrin. Wir können nur das beurteilen, was wir von außen sehen. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn die nun mal nicht stimmen, dann darf man das auch sagen. Also da sollte man vielleicht nicht so dünnhäutig reagieren.
Ja,
und
vor allen Dingen so, wie er es ja gesagt hat, wenn du keinen Inneneinblick hast, dann sollst du auf Deutsch gesagt die Fresse halten. Dann gibt er ja eigentlich jedem Journalisten Maulkorb. Also wie gesagt, weil es ist halt nicht mehr so, vielleicht war es früher noch so, dass gewisse Zeitungen mit 4 Lettern auch mal neben dem Präsidium saßen und genau wussten, was abgeht. Aber heutzutage ist ja meistens zumindest jetzt nicht mehr so beim FC. Ja, sorry, wie willst du denn, also das fand ich schon eine sehr schwache Aussage, muss ich sagen.
Ja, also neben den Aussagen, die sowieso zum Spiel
und das,
schon
nicht genau, so gepasst haben. Das war das, was Alex gesagt hat, er hätte ja mal vielleicht sogar ein bisschen Kredit sammeln können, wenn er mal selber gesagt hat, immer, das war von vorne bis hinten die absolute Scheiße, jetzt wieder besser machen und gut ist, weil er fummelt sich dann immer wieder rum mit irgendwelchen Worten und nachher denken manche dann ja wieder, wie auch schon häufiger hier angesprochen, jo, irgendwie hat er ja doch recht, so schlecht war das Spiel gar nicht. Also, er macht ja quasi aus dem 0-1 fast noch so ein 2-1.
Ja, ja, und dann wird die Hertha natürlich so zum Weltpokalsieger heraufgeredet. So gut die waren, aber na, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Ne? Also, Alex, aber eine Frage habe ich noch an dich. Vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das damals so gewesen ist. Wenn so Kritik von außen kam, habt ihr unheimlich oft gedacht, die haben recht, obwohl sie von außen kritisieren, oder sie haben alle keine Ahnung, reden nur Quatsch. Oder hat sich das bedingt abgewechselt?
Also bei uns war mit Sicherheit nicht alles gut, aber was gut war, wir hatten viele Jungs und viele Typen drin, die schon gesehen haben und gewusst haben, das war jetzt gut und das war schlecht. Also das muss man ganz klar sagen. Wir haben wirklich teilweise Feuer bekommen unter der Gürtellinie.
Ja.
Das wäre heute gar nicht mehr... Wird gar nicht mehr durchgehen, das wird kein Chefredakteur abnehmen, wahrscheinlich solche Artikel, keine Ahnung. Aber wir wussten schon, wir konnten das selber einschätzen, ob wir jetzt gut oder schlecht gespielt haben. Und vor allen Dingen, und das fehlt mir dann halt auch immer ein bisschen, Christian Keller hat das jetzt nicht gemacht, ist nicht kritisch umgegangen mit der Situation, aber unsere Trainer, die haben uns knallhart kritisiert. Ne? Ich gehe mal schwer davon aus, dass der Gerhard Struber das intern hoffentlich auch macht. Ich weiß es nicht, aber da haben wir wirklich Sachen vor den Latz geknallt bekommen. Boah, das würde heute gar nicht mehr gehen.
Ja, du hast ja Rüb Stevens schon mehrfach erwähnt.
Ja, Stevens,
aber da gab es auch andere.
Ebert Lien, der war auch, also der war in der Sache wirklich, man kennt ihn ja, der war, war da hart. Also, das muss man schon sagen.
Da habe ich, denke ich, mal an Otto Rehhagel, ich war nicht groß Fan, 12-0 Dortmund damals. Ne? Also, aber eine Sache hat er mal gesagt, ich kritisiere sie immer als Spieler, nie als Menschen.
Und ja,
das finde ich gut, wenn einer das kann.
Das war in den meisten Fällen so,
ja.
In den meisten
Ja,
es wurde anders miteinander gesprochen, das war halt so. Ne? Das sind auch mal Wörter gefallen, die würdest du heute niemals mehr hören.
Das war nur zu Gladbacher Zeit. Ja,
gut, darüber reden wir hier nicht.
Hat Hans Meyer als Trainer.
Okay, ja. Oh, das ist, ich glaube, das ist auch eine ganz spezielle...
Ja, das ist eine eigene Sendung.
Eine eigene Sendung wäre. Gut, wir machen noch nichts über Gladbach, aber über Hans Meyer. Wenn wir den Namen Gladbach nicht erwähnen, würde ich das glatt tun. Ich würde mal ein bisschen unsere Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mit einbeziehen, weil wir sind ja auf mehreren Medien aktiv. Und wir haben ja Fragen. Also wir haben gesagt, stellt Fragen oder gebt eure Statements ab. Ich würde gerne mal ein paar verlesen. Immer mal so zwei, drei und dann können wir ja dazu Stellung nehmen. Das würde ich schon ein paar Minuten hier mit einbeziehen, weil wir haben das ja auch eingefordert. Die Leute sollen das auch hören. Mein Lieblingskommentar kommt von Kirsten D. Die schreibt, trinkt einfach ein paar Kölsch und spart euch heute das Gequatsche. Es ist wirklich alles gesagt, alle sehen es, alle wissen es, einfach nur traurig. Ja, sollen wir einen trinken und aufhören? Oder? Liebe Kirsten, also vielen Dank für den Tipp. Ich fand's witzig, aber wir müssen natürlich drüber reden. Also ich meine, ansonsten können wir, glaube ich, jeder Ding hier einstellen, wenn wir darüber nicht mehr reden sollen. Aber jetzt mal auch in die ernsthaften Abteilungen. Der Phil Bü schreibt, ich würde gerne wissen, ob es einen Plan B gibt jetzt, falls der Aufstieg auf der Zielgeraden schief geht, ob Trainer und Spieler unter Beobachtung sind. Und wie ihr, also wir Thekenphilosophen, das Ganze emotional verpackt. Ich bin wütend, frustriert und müde, was das angeht. Würde mir nicht so nahe gehen, wenn ich den FC nicht so mögen würde. Aber es macht einem verdammt schwer. Man hat wieder das Gefühl, dass nur bis zum nächsten Spiel gedacht wird und eine Langzeitstrategie überhaupt nicht vorhanden ist, nach der man sich einstellen könnte. Lieber Phil, ich verstehe dich. Sehr gut sogar. Wir sind ja die ganze Saison schon dran. Wir sind auf Tabellenplatz 2 und das ist aber eigentlich das Einzige, was so richtig positiv ist. Um den FC herum gibt es vieles, was momentan nicht so passt. Und dennoch wünsche ich mir nichts anderes als den Aufstieg, weil dann hast du vielleicht die Möglichkeit, unter den Bedingungen mit etwas mehr Kohle vielleicht doch ein paar Dinge zu ändern. Was dann an den Schaltstellen passieren wird, weiß ich natürlich noch nicht. Würdest du gerne dazu Stellung nehmen?
Ja, ich glaube, also es wird schon deutlich, dass langfristig schon einiges Gutes auf den Weg gebracht wird, aber das hat halt weniger mit dem Sportlichen zu tun. Ich meine jetzt mehr so infrastrukturell, alles was rund ums Geisbockheim passiert, was ja eigentlich schon zu Zeiten hätte passieren können wo Alex selber da noch gespielt hat, glaube ich. Da war es ja auch schon nicht mehr auf neuestem Standard und schon da überholt und das wird jetzt sehr spät erst in die Wege geleitet. Das andere, das hatten wir ja schon oft besprochen, es ist halt schwierig, langfristig zu planen, wenn man weiß, dass die Abhängigkeit, also Keller ist von Struber abhängig, ganz klar, weil es sein dritter Trainer und andererseits ist darüber jetzt quasi kein operatives Organ mehr, was wirklich eingreift, weil der Vorstand als solches meldet sich ja nicht mehr und ist, also ich weiß nicht, also haben wir auch oft gesagt, also für mich sind die gefühlt nicht da.
Ja.
Deswegen, also da so langfristig was Sportliches oder mittelfristig jetzt gerade über was Sportliches zu reden, fällt mir deswegen auch unheimlich schwer, weil ich überhaupt nicht weiß, wie es über den Sommer hinaus weitergehen soll.
Ich glaube, das ist das große Problem beim FC total. Wir haben da schon oft genug hier drüber diskutiert und deswegen können wir die Frage natürlich nur sehr bedingt beantworten. Hast du was gehört oder bist du da?
Nein, ich gehe aber mal schwer davon aus, dass es einen Plan B gibt, Man geht ja davon aus, dass wenn du ein Profiverein bist, der jetzt gerade diese Position innehat, aber noch nicht weit genug weg ist, um zu sagen, wir gehen durch, wir gehen hoch, du musst einen Plan B in der Hinterhand haben. Das geht gar nicht anders.
Ja, das ist meine große Sorge.
Und vor allen Dingen, was mich immer so ein bisschen bedenklich stimmt, klar, der Christian Keller kriegt viel ab, weil er auch, aber auch derjenige ist, der immer im Wind steht, ne?
Ja.
Der immer im Sturm steht, das darf man auch nicht vergessen, da ist niemand anders.
Ja, es gibt halt keinen anderen, genau.
Er lässt ja auch keinen anderen zu.
Das weiß ich nicht, mag sein, aber wenn du einen starken Vorstand hättest, wenigstens, wo mal der Präsident mal irgendwann mal ein Machtwort spricht oder sich mal hinstellt, das wäre nochmal eine andere Situation. Dann könnte Herr Keller sich vielleicht auch mal, sagen, pass auf, jetzt kann ich mich mal um andere Sachen kümmern, anstatt hier zu jedem Thema, ich weiß, das ist dein Job, um Gottes Willen, aber nach so viel Kritik, die du immer einsteckst, ne, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn du mal ein, zwei Wochen keinen Kommentar abgibst, wie er jetzt gemacht hat und jemanden anderen hast,
der mal
nach vorne tritt. Ich weiß auch nicht genau, man redet ja immer so vom Schattenkader, ne, für die nächste Saison. Du musst ja schon irgendwo, Es gibt ja auch Spieler, die sagen, erste Liga mache ich, zweite Liga mache ich nicht. Mhm. Das dauert aber jetzt alles so lange noch. Also der FC wird der Punkteabstand, wenn der so bleibt, dann steigst du erst am vorletzten Spieltag vielleicht auf, wenn du Glück hast. Das ist zu lang. Ja, du musst eigentlich schon Sachen klar machen oder klar haben. Vielleicht wissen wir es ja auch nicht, aber ich glaube, wenn es was Positives gäbe, hätte der FC ja schon auch schon vermeldet.
Ja.
Du musst halt auch Sachen.
Ja, da bist du sicher, ne?
Ist so.
Aber das sind halt auch so Sachen, da ist er auch ein bisschen alleine, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja.
Um ein kleines bisschen den Schutz
zu nehmen. Das finde ich schon auch.
Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, der Vorstand verlässt sich halt voll auf ihn. Das ist so, du machst das schon und ansonsten mag sein. Also das, weil die auch nicht, die wissen ja nicht, was machen die vom Vorstand? Fototermin, Hennes Möhren füttern. Ne? Also ansonsten sehe ich da nicht viel.
Es war ja schon, ging ja auch schon selbst mit Nizza damals los. Wer muss der Rede und Antwort stehen? Ja. Christian Keller. Wo war der Vorstand bitte?
Ja.
Auch Anfang Transfersperre. Wer war die ganze Zeit? Also ich weiß nicht, ob er das damals unbedingt immer alles machen wollte. Vielleicht gefällt er sich, ich glaube, er gefällt sich schon in der Rolle als solches. Aber manchmal ist es ja trotzdem gut, wie du sagst, wenn du einfach auch eine andere Art von Unterstützung von hinten erfährst, nicht im Sinne von, ja, geh du mal nach vorne, sondern jetzt reden wir auch mal, genau, damit mal so ein bisschen Wind aus den Segeln kommt.
Ja, aber es ist trotzdem so, dass er dann aber auch sehr gerne sich Verantwortung auflädt. Er hat ja unter anderem auch, ich meine, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass das mit Markus Rijek auch nicht menschlich nicht geklappt hat. Der hat nicht umsonst bei Sven Pistol ein Like gesetzt bei uns. Ne? Also, ja, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall merklich, dass er sich das auch noch sozusagen genommen hat. Und er hat ja den FC mehr oder weniger saniert, in dem Fall auf Kosten der sportlichen Tauglichkeit, so will ich es mal sagen. Aber das war ja eigentlich gar nicht seine Aufgabe, nicht seine Premiere. Also ist schon...
Nee.
Von daher verstehe ich, dass man ihn einerseits in Schutz nimmt, auf der anderen Seite auch, er will auch. Er will auch mehr. Ne? Und von daher...
Ich will ihn auch gar nicht zu sehr in Schutz nehmen.
Nein.
Aber
also, ich will
jedes Mal...
Ganz ehrlich, ich will gar nicht mehr so sehr, sonst heißt es wieder, die reden wieder nur über Keller. Lass mal das mal weglassen, oder? Wenn ihr noch was über Keller sagen wollt, sagt es jetzt.
Also, gerade nichts.
Genau, dann hat mir eine Frage von Ben von Instagram, die hast du mir geschickt, meine Frage an die Runde. Wieder mal die Aufstellung und Wechsel gesehen, oder wie wir die gesehen haben, wieso beim Stand von 0-1 nachher mit 8 defensiven Spielern auf dem Feld steht, während offensive Kräfte auf der Bank sitzen. Da wäre ich mal gespannt wie ein Flitzebogen, was die Runde dazu sagt. Gut, eigentlich haben wir das schon besprochen eben, ne? Wenn ehrlich ist. Also von daher, Ben, nochmal ein bisschen zurückschauen und gucken. Aber die nächste Frage, die beantworten wir. Schaffen wir den Aufstieg 2027? Nein, weil wir steigen jetzt auf, das sage ich. Und du?
Ich habe das seit dem Winter gesagt.
Ja, ich weiß. Schafft der FC den Aufstieg?
Ja. Und da muss ich jetzt auch mal Strohbandschutz nehmen. Ich habe jetzt nämlich extra nochmal nachgeguckt. Ich habe... Ja, schon ganz klar gesagt, nach dem Karlsruhe-Spiel, das fand ich schon passend zu Karneval, gehen wir ja immer unter. Das war ja, obwohl, ich glaube, in eurer Zeit, ihr habt auch mal gewonnen an Karneval.
Ja, ist schon mal vorgekommen.
Aber so generell, da war ja schon, dann, da habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir liefern. Und das war 10 Spieltage vor Schluss, da lagen wir einen Punkt hinterm zweiten. Jetzt haben wir 6 Spiele und sind 4 Punkte vorm dritten. Also... das ist halt das, ich finde, Fußball ist und bleibt, kannst du 5 Euro reinschmeißen irgendwo, ist ein Ergebnissport und ich finde, der Struber bei aller Kritik, irgendwo hat er dann doch immer noch geliefert.
Ja.
Ne? Also auch, natürlich hatten wir im Vorfeld schon gesagt, auch weil andere dermaßen schwächeln, aber das gehört halt zur Geschichte auch dazu. Ne?
Ja, definitiv.
Da war so. Nämlich eine Frage, die hatte ich jetzt gar nicht mit reingebracht. Wieso vercoacht sich Struber gegen Leitl, Titz,
Kofeld?
Also, da haben sie 5-6 Trainer aufgezählt. Und meine einfache Antwort wäre aber dann, der steht trotzdem vor all den Trainern.
Ja,
das stimmt. In der Liga, in der Tabelle. Das ist Fakt. Also,
ja, gut, das ist wieder die Frage. Ne? Ist das eine Mannschaft, die normalerweise von ihren Transferwerten und was auch immer, von ihrem eigentlichen Können her, ganz oben stehen muss mit 5 Punkten Vorsprung? Oder ist es halt eine, die sich gerade so eben für den Aufstieg qualifiziert?
Also, Transferwerte, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Auf dem Platz, wenn angepfiffen wird, interessiert das überhaupt keine Sau mehr.
Mhm.
Die Mannschaft ist gut genug, um aufzusteigen. Sie werden auch aufsteigen.
Ja.
Der Trainer hat einen Weg gefunden, offensichtlich die nötigen Punkte zu holen nach einer schwierigen Phase. Und die Mannschaft geht diesen Weg mit. Mhm. Die Frage ist nur, wenn sie denn aufsteigen, wie sich das dann weiterentwickelt. In welche Richtung? Weil erste Liga ist nochmal ein anderes Brot. Und da wirst du, da gibt es andere Trainer, andere Mannschaften, andere Qualität. Ne, da musst du dir schon wirklich einen guten Plan zurechtlegen, dass du da vielleicht andere Sachen kompensieren kannst. Ausgaben, Transfers und und. Am Ende des Tages werden sie aufsteigen. Ich glaube auch sicher aufsteigen. Ich glaube nicht, dass es noch richtig, richtig knapp wird. Könnt ihr mich gerne darauf festnageln, falls es dann doch so wird.
Tun wir.
Aber ich glaube, dass sie gut durchgehen. Und da ist es am Ende auch ein Verdienst des Trainers.
Das natürlich, ja. Also,
und ne? Trotzdem muss man ja sagen, weil viele Fragen hatten wir jetzt nicht drin, sondern viele haben ja auch so Antworten geschrieben, wie hier, trinkt euch ein paar Kölsch. Das ist natürlich trotzdem eine krasse Situation, wenn du nach dem 28. Spieltag Zweiter bist und du hörst überall, trotzdem muss jetzt Struber und Keller raus.
Ja,
also ich finde, es ist eine sehr große Negativität hier drumherum, spürbar und auch lesbar halt.
Ja,
ne? Also ich will ihn da jetzt nicht in Schutz nehmen, also man merkt halt, dass die Stimmung trotzdem scheiße ist.
Das ist so eine Sache, ich glaube, Fans von anderen Vereinen denken auch, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Ihr seid gerade Zweiter und seid auf einem guten Weg aufzusteigen, habt mal verloren, aber ich glaube, das ist so, dass das war so über die Jahre, hat sich das also so aufgebaut. Der Fußball sieht so aus, wie er aussieht. Wir sind auch aus Europa gekommen, ich habe es ja eben schon mal gesagt, sind abgestürzt, sind in die zweite Liga abgestiegen, tun uns da unfassbar schwer, zumindest fußballerisch. Ja. Von den Punkten her ist es ja noch okay, aber irgendwie, das ist, glaube ich, das Einzige, was den Laden gerade noch zusammenhält, ist wirklich der Tabellenplatz.
Ja, du, wenn du jetzt Vierter, Fünfter wärst, dann wird das komplett anders aussehen.
Ja.
Wäre die Stimmung auch anders im Stadion auch.
Ja.
Definitiv. Also da muss man schon sagen, aber du hast vollkommen recht. Bis Zweiter, bis auf Aufstiegskurs und trotzdem sind wir sehr, sehr kritisch und viele kritische, negative Punkte am Diskutieren. Ne?
Ja, ja.
Eigentlich passt das ja auch irgendwie nicht so. Es macht auch keinen Spaß.
Nee, es macht auch nicht Spaß.
Vor allem was Positives sagen.
Ja. Es gibt natürlich auch FC-Fans, die sagen, was redet ihr? Ja, aber dann komme ich ja genau wieder mit dem Punkt, den ich eben genannt habe. Es gibt ja, ich meine, die Transfersperre, das hat auch wehgetan. Ne?
Ja,
also
ja.
Das sind so Dinge, und wie das auch abgelaufen ist, wie man versucht hat, das, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, schön zu reden. Alle anderen schuld waren, nur der FC wieder nicht. Also es ist ja immer,
da,
der FC macht ja nie was falsch.
Mal eine Frage an den Ex-Spieler, weil er sagt ja auch, der Schattenkader stand quasi auch für den Januar, so im August. Welcher Spieler würdest du dich als Spieler quasi verpflichten, im wahrsten Sinne des Wortes, im August einen Vertrag zu unterschreiben bei einem Zweitligisten, um im Januar dann zu spielen, ohne zu wissen, auf welchem Tabellenplatz sie stehen?
Nein. Ja. So früh noch nicht.
Ja, nee, das machen die
wenigstens. Also deswegen, allein diese Argumentation war doch auch wieder Quatsch.
Ja.
Ganz einfach. Also wenn, dann musst du natürlich 4-5 Spieler auf jeder Position haben, wo du sagst, okay, dann klappt es mit dem nicht, weg, Karteikarte, okay, ja. Und ab Dezember, November machen wir klare Kiste.
Ja. Ja, ist... die Situation ist, wie sie ist, muss man einfach sagen.
Genau.
Und sie ist erklärbar, deswegen habe ich es gerade noch mal versucht darzustellen, aber sie ist eigentlich pervers, wenn man mal ehrlich ist.
Ne?
Du stehst. Aber gehen wir mal zu Frank-Achim Kirsch, der hat noch eine Frage. Es fällt immer wieder auf, dass es dieser Mannschaft an Führung und Biss fehlt. Wer übernimmt Verantwortung und geht voran? Wenn ich da an Jonas Hector erinnern darf, wer kann eine solche Führungsrolle in Zukunft übernehmen? Wenn es, wovon ich ausgehe, mit dem Aufstieg klappt, in meinen Augen wäre Erik Martel der neue Leader. Was sagen die Philosophen, also wir? Und ab wann sehen wir Jonas wieder in der Funktion beim FC? Ab September? Hast du was gehört?
Nee, da habe ich tatsächlich nichts gehört.
Ist er im Legendenclub?
Ja, ja.
Da bist du ja auch, ne?
Ja, vor 3 Wochen haben wir uns das letzte Mal getroffen im Stadion, aber
nee. Und da wurden keine Sachen ausgetauscht, auch mit Pierre Lipaski nicht, der ja sehr aktiv ist.
Pierre war da, war auch die ältere Generation war zahlreich vertreten, Karl-Heinz Thielen, Harald Konopka, Dieter Müller, die sind natürlich die andere Sachen noch gewohnt, die sind sehr kritisch, sehr, sehr kritisch, aber auch immer so mit einem bisschen, mit einem lachenden Auge dabei. Aber wo war jetzt
schon? Ja, so ob Jonas, ob der einer für eine Funktion beim FC zu haben
wäre. Der wäre mit Sicherheit jemand für eine Funktion beim FC. Ich weiß nur nicht, ob es gerade bei ihm reinpasst, ob er da Lust überhaupt zu hat. Weil dann musst du dich wirklich wieder mit Haut und Haaren dem Club verschreiben. Und ich glaube, der genießt seine Zeit gerade ziemlich.
Er sieht ja auch, wie es Christian Keller gerade geht. Ne?
Zum Beispiel. Aber zum Thema Führungsspieler.
Bitte.
Das wird ja immer... viele sagen ja immer, man bräuchte das nicht mehr. Man bräuchte nur noch flache Hierarchie und ne, die Jungs alle gleich. Du siehst das ja in jeder Diskussionssendung im Fernsehen und. Ne? Wenn du Spieler hörst, die sagen alle, du brauchst 3, 4 Spieler, die vorangehen. Mhm. Das wird sich niemals ändern. Das wird so bleiben. Guck dir doch nur die Clubs an, alle. Ja. Das ist so. In Hamburg, jetzt nehmen wir sie einmal, die sind Erster. Mhm. Da hast du Heuer Fernandes, Führungsspieler. Kannst du Schwäbe vergleichen, okay. Aber Schwäbe ist, glaube ich, kein Lautsprecher.
Nee.
Du hast schon Laub. Der ist als Kapitän über jeden Zweifel erhaben, ob der spielt oder nicht. Der ist absoluter Führungsspieler in der Kabine. Hörst du immer. Dann hast du Jonas Meffert, absoluter Führungsspieler, über jeden Zweifel erhaben. Und drumherum haben die sich eine Mannschaft gebaut. Selke, absoluter Führungsspieler. Kannst du jetzt natürlich denken, ach, hätten wir lieber und was weiß ich. Kannst du dem stehen, wie du willst, zu seiner Art zu spielen, wie du willst. Er ist Führungsspieler, der zieht die Mannschaft mit.
Ja.
Sieht man beim FC halt nicht so. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, stimmt. Also uns fehlen sozusagen. Also Martel würde ich da schon durchaus mit hinzuzählen. Aber nur
von seiner Art zu spielen.
Ja.
Nicht verbal, nicht so dieses, das hat er auch. Aber von seiner Art zu spielen ja schon.
Ja, das fehlt uns ein bisschen, ne? So diese Charaktere.
Ich finde, der Einzige, der es so ein bisschen verkörpert, ist Heinz, weil er sich auch immer in diesen engen Spielen zumindest häufig so einen Fixpunkt sucht, mit dem er sich so kabbelt. Ja. Vielleicht war er auch nicht, wenn er, glaube ich, so voll fit gewesen wäre, dann wäre genau Rehse der Richtige gewesen, mit dem er auch mal hier und da mal einen mitgegeben hätte.
Ja.
Und sonst stimmt es ja auch. Und ich finde, das wird halt gerade deutlich in diesen Dingern, wo es ganz eng wird, ist es ja auch, man merkt ja auch nicht, dass so ein, man kommt ja auch wieder auf Florian Kainz. Also es ist einfach so, dass es damals diese, es fing ja an mit der Kapitänswahl etc., seitdem geht es für mich bei dem steil bergab und mittlerweile ragt er ja nicht mehr in der zweiten Liga heraus. Ja, schwierig. Und der Rest geht, wenn dann, mal durch Leistung voran. Hast du ja recht. Also, aber man hört oder sieht jetzt ja nichts auf dem Platz, dass sie mal irgendwelche Aktionen bringen oder sowas. Ja, und ich war immer ein Fan von Davy Selke, ne?
Ja, das weiß ich. Du bist der Vorsitzende des Davy Selke-Fanclubs.
Ja, aber das ist ja auch einer, der fängt mit dem Gegenspieler was an.
Ja.
Der fängt mit dem Schiedsrichter was an. Der fängt mit dem Publikum was an. Das brauchst du doch in Köln auch.
Ja,
so ein bisschen anzünden, oder? Damit da,
ich meine, auf der anderen Seite, irgendwo wird man jetzt halb wieder ein bisschen bestätigt, warum man ihn nicht hat, nicht mit ihm verlängert hat, weil dieselbe Chose geht ja so ein bisschen jetzt in Hamburg wieder los. Ne? Also das ist halt so ein bisschen dieser schmale Grat bei ihm. Ne? Aber ja gut. Wir steigen jetzt auch ohne ihn auf, dann haben wir uns ja darauf geeinigt, aber trotzdem.
Ja, das steht ja schon fest, die brauchen ja gar nicht mehr spielen. Also, das sieht übrigens auch André Müller so, ich würde gerne noch 1, 2 verlesen, bevor wir dann nochmal auf den nächsten Gegner schauen. André Müller sagt, sollten wir tatsächlich aufsteigen, wovon er ausgeht, brauchen wir bestimmt 5 bis 6 neue Stammspieler. Das Problem ist, dass man Keller absolut nicht zutraut, solche Spieler zu verpflichten. Wir brauchen Geschwindigkeit, fußballerischen Input und den einen oder anderen Führungsspieler. Wir hatten es gerade. Aktuell muss man sich mal wieder grundsätzlich große Sorgen machen. Kann man eigentlich alles unterstreichen, ne? Also 5 bis 6 neue Spieler wirst du brauchen. Ne? Du hast eben gesagt, das ist ein anderes Brot, die erste Liga. Ne?
100%, hat 100%ig recht.
Ja.
Brauchst du.
Ja.
Und keine Ergänzungsspieler, sondern wirklich Spieler, die direkt von Anfang an spielen können, direkt helfen.
Also nicht das,
was der Musik wieder hinterher. Das ist
also nicht das, was wir im Winter verpflichtet haben.
Ja, das war ja eigentlich mit der Intention verpflichtet, dass sie sofort helfen. Ne? Aber Bundesliga ist was anderes als Schweizer Liga. Ne? Zweite Liga ist was anderes als Schweizer Liga oder polnische Liga. Das darfst du nicht unterschätzen. Wie viele gute Vereine in der zweiten Liga in Deutschland spielen, alles potenzielle Erstligavereine, potenzielle Erstligaspieler auch teilweise dabei. Das ist was anderes.
Vielleicht muss man auch im Scouting-Bereich anders agieren und vielleicht auch mal in anderen Ligen sich umschauen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben so ein bisschen Österreich, Schweiz. Ja, natürlich jetzt klar, Polen waren wir gerade aktiv, aber
Ich hatte eine interessante Geschichte übrigens mit dem Scouting, weil wir vor 3 oder 4 Wochen, wir machen von Club der Legenden her, sind wir immer bei offiziellen Terminen mal nur eingeladen.
Ja.
Da war ich mit dem Herrn Wolf im Stadion da wurden die Volunteers, die bei den Spieltagen helfen, wurden zum Essen eingeladen und dann haben wir auch so eine Fragerunde gemacht und da war tatsächlich eine etwas ältere Frau dabei, die genau die Frage gestellt hat, warum das mit dem Scouting nicht funktionieren würde beim FC und ob man da nicht mal breiter aufstellen müsste und vielleicht auch mal in andere Regionen schauen sollte. Ne? Ich habe mich da natürlich komplett rausgehalten. Der Präsident hat geantwortet, hat sich so ein bisschen durchgeschlängelt, versucht da durchzukommen durch die ganze Geschichte. Aber das ist ein großer Punkt. Mhm. Ich habe durch meine Tätigkeit ja oft Einblick bei anderen Vereinen auch, ne? weil wir diese Schulungen machen, ne? Doping, ja. Spielmanipulation und. Man kennt ja viele Leute noch und in vielen Vereinen sind die Scouting-Abteilungen, ich weiß nicht wie es beim FC ist, aber die haben die ganzen Etagen im Stadion, es ist nur Scouting. Mhm. Da laufen Daten rein, da laufen Menschen rum. Unfassbar, ich glaube, der FC ist gar nicht so breit aufgestellt. Und das können die gar nicht leisten, die paar Mannequins, die da rumlaufen. Hm. Das, auch das, alleine das schon, ist ein Punkt, ja. Wo ich sage, boah. Ich weiß, zum Beispiel, ganz ein Beispiel nur. Kapitän vom FC Augsburg, Raube Leo, den hat doch damals niemals irgendwer auf dem Schirm gehabt. Der ist mittlerweile, den wollen zwei, drei andere Bundesligisten, wie ich jetzt gehört habe, der ist unangefochtener Stammspieler da. Der ist seit 6 oder 7 Jahren da. Solche Spieler, das ist die Kunst, die zu scouten.
Ja.
Die spielen hier drumherum.
Ja.
Du musst nur genug Leute haben und regelmäßig rausfahren. Kannst du nicht in einem Spiel sehen, dann funktioniert das auch.
Tja, also das vielleicht mal in Richtung Geisbockheim, ne, da über Veränderungen nachzudenken. Aber ja, man fragt sich, warum ist es nicht längst geschehen? Ne?
Weil ich sehe in dem Rondic was.
Ja,
also jetzt nicht Phrase, sondern nicht nur 1,86 Mensch, sondern bei ihm habe ich zumindest so ein bisschen die Fantasie, dass das was geben könnte.
Also wir werden demnächst auch mal irgendwann
den Chris... übrigens nicht, weil du eben auch ja, nicht zu Unrecht sagtest, Schweizer Liga ist ein anderes Boot als zweite Liga, aber dann hast du ja noch ergänzt Bundesliga auch, weil eigentlich soll er ja auch mal in der Bundesliga spielen, kommt ja hinzu, ne?
Also ich werde dich auf jeden Fall mit Christian Löhr nochmal in Verbindung setzen.
Ja, das habe ich gelesen.
Hast du das gelesen? Ich war auch erstaunt.
Und
nur zur Erklärung, damit die Leute wissen, wovon wir reden. Er hat sich ein bisschen lustig über Rondic gemacht, dass er so diese Zirkustricks da probiert hat. Er hat ein bisschen anders formuliert. Ich habe es jetzt nicht im Zitat, aber...
Grob hat das so gesagt, wie er versucht, da Zirkustricks wie hier Baller League, Infinity League, also die ganzen Hansel, die da montags in der Halle zocken. Und dass das sehr weit weg ist vom deutschen Profifußball.
Genau, und du würdest jetzt antworten?
Sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, man merkt, er hat seine Zeit gebraucht, aber ich finde schon, dass er sich jetzt so adaptiert hat. Ich weiß nur nicht, ob es am Ende für die Bundesliga reicht. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Du wolltest ja eigentlich im Winter Leute holen, die sofort helfen. Sprich, wenn die sofort helfen, sollten sie eigentlich auch das Potenzial Bundesliga haben, wenn sie sofort helfen im Aufstiegskampf. Ja. Ich glaube, er braucht jetzt erstmal das halbe Jahr, um in der zweiten Liga anzukommen. Mhm. Und dann ist aber die Frage, im Sommer direkt Bundesliga, eigentlich wäre er so ein Spielertyp, wo man sagt, ja, du brauchst aber vielleicht nochmal eine zweite Liga.
Wie siehst du Rondic?
Ich sehe ihn auch nicht so kritisch tatsächlich wie viele andere. Mhm. Du brauchst einen gewissen Anlauf, das ist schon klar, nur, dann müssen wir leider wieder auf den Christian Keller kommen, er wollte Spieler verpflichten, die direkt helfen. Das haben sie jetzt am Anfang nicht getan, tun es nach wie vor nicht, einer ist verletzt leider. Aber bei Rondic sehe ich auch, dass der von Spiel zu Spiel, also von Einsatzminute zu Einsatzminute, dass das besser funktioniert bei ihm. Auch diese Kritik da mit den Tricks-Zirkus sehe ich auch bei ihm. Ist er auch gar nicht der Typ für, vielleicht hat er das ein, zwei, dreimal probiert, aber das werden sie ihm wohl hoffentlich austreiben. Die zweite Liga in Deutschland gibt so, wird nicht funktionieren. Wird auf keinen Fall funktionieren. Aber
also du hättest ihn früher weggefegt, oder?
Ja. Ersten Trick, ja. Aber da gab es schon auch den Videoschiedsrichter.
Naja, okay.
Andere Sachen möglich gewesen.
Sehr schön. Ja, ich überlege, was haben wir noch? Mal spielweise, blablabla. Ja doch, hier von Wolfgang Lübold, das würde ich gerne mal vorlesen. Diese Spielweise, die der FC an den Tag legt, zieht sich bereits durch die gesamte Rückrunde, wenn man die Situation ehrlich hinterleuchtet. Gäbe es in der ersten Bundesliga keine große Überlebenschance. Man hat es versäumt, sich in der Winterpause grundlegend zu verstärken. Selbst der ansprechende eigene Nachwuchs kann aus welchen Gründen auch immer nicht an den Verein gebunden werden. Seht euch einmal den Nachwuchs an, dann seht ihr, was ich meine. Es ist und bleibt Provinz Covadis FC. Ja, Wolfgang Lübold schreibt das. Ich glaube, bei dem Thema Nachwuchs bist du hellhörig geworden, oder? Weil du grinst so.
Ja, Provinz sind wir ja jetzt auch nicht. Ne?
Vielleicht vom Spielerischen her.
Vielleicht vom Spielerischen im Augenblick. Der FC, der muss ja auch, also aus den Möglichkeiten, die das NLZ hergibt, infrastrukturell und alles, haben wir ja wirklich viel gemacht die letzten Jahre. Also da sind ja einige Jungs, danke, einige Jungs, die durchgerutscht sind. Viele, 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 die in der U21 spielen. Der Schritt ist dann natürlich nochmal riesengroß, aber da ist schon eine Durchlässigkeit gegeben. Ne, das muss man ganz klar sagen. Da hat der FC hundertprozentig, wenn ich, muss ich jetzt einmal noch darauf zurückkommen, wenn ich durch Deutschland fahre und sehe die ganzen anderen NLZs, da wird dir schwindelig, ne? Wenn du dann einen FC siehst, kleine Umkleidekabinchen oben, unten offen und die, ja, ist wie im Schwimmbad, ne? Teilweise wirklich.
Ja.
Und dann siehst du die anderen NLZs, dann ist völlig klar, dass sich Jugendspieler, wo fünf Clubs drum buhlen, für einen anderen Club entscheiden als für den FC.
Und trotzdem hat der FC immer wieder gute Spieler herausgebracht. Ja, ne? Das ist ja schon erstaunlich. Leider, das ist ja auch das, was ja auch in der ganzen kritischen Bewertung, weswegen der FC so kritisch gesehen wird, gehört ja auch das dazu, dass dann auch die Spieler teilweise nicht gehalten werden könnten, aus den verschiedensten Gründen, ja, oder nicht ordentlich überführt werden oder was auch
aber
immer.
Da muss ich sagen, also klar, viel bei vielen ja, aber vielen wurde auch der Sprung trotzdem irgendwie im Profifußball ermöglicht, auch beim FC. Mhm. Und dann gibt es aber auch diese, es wird ja immer nur erwähnt, die jetzt weggegangen sind. Man muss aber sagen, allein im letzten Jahr habe ich jetzt heute nochmal geguckt, Weschenbach weg, KSC, boah, ich glaube, wird eng. Deal zu Stuttgart, ja, bisher eine Nullnummer. Simnica, mhm, ich meine, damals Kapitän oder so, U17-Meisterschaft, Riesenbremborium, dass sie ihn haben gehen lassen nach Stuttgart, ist mittlerweile in Sandhausen, steigt jetzt wohl in die Regionalliga ab. Also es sind nur auch so drei Beispiele, ja, ja, die dann halt, die man eigentlich auch mal entgegensetzen muss, dass halt...
Ja, es werden nicht alle Weltstars. Ne?
Genau, das ist halt so ein bisschen das. Und dieses Bissek-Ding, das hatten wir auch beleuchtet, der hat 7 Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt beim FC, wurde jetzt Nationalspieler. Also die Reise war, ja, ja, das, ja, war eine lange, ne?
Ja. Nee, ohne Frage. Also das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist,
trotzdem ist natürlich, weil das hast du berechtigerweise gesagt, weil die Frage kam... Oder der Name wurde jetzt auch wieder in den Kommentaren oft genannt, obwohl den von uns kaum einer hat spielen sehen. Justin von der Hitz, ne? Mhm.
Ja, der Name kam oft jetzt.
Das stimmt. Genau, der kam jetzt total oft, weil jeder einfach diese Angst hat, bitte behaltet diesen Jungen, ohne dass man weiß, packt er den überhaupt.
Naja, wir haben ja letzte Woche auch diskutiert, von wegen auch dieser Ansprache vom Trainer war ja von wegen der kleine Justin, ne, so. Und dann man kann jetzt darüber diskutieren, so, ob er es nett gemeint hat, aber es wirkt schon komisch.
Also wenn der 18-jährige Alex Vogt bei den Profis hochschnuppert und kriegt gesagt, oder der O-Ton kommt, der kleine Alex hat's gut gemacht, wie würdest du das finden?
Ja, beschissen. Ja. Ganz ehrlich.
Ja.
Das macht man nicht.
Nee.
Also ich bin ja nicht sein Neffe oder ja, kleiner irgendwas. Nein, das macht man nicht.
Ist nicht okay.
Das ist, nee.
Ja, ja. Ja, das ist, haben wir auch letzte Woche genau darüber gesprochen, also, dass das so ein bisschen so in den letzten FC-Trainern teilweise im Blut lag, die eigenen Nachwuchsleute ein bisschen klein zu halten. Ja. Ich erinnere nur an Steffen Baumgart, der mal vom Männerfußball sprach und das sicher jetzt nicht böse gemeint hat, aber auf der anderen Seite kam es sicher bei dem einen oder anderen Jugendspieler nicht gut an.
Ich denke halt immer auch bei solchen Aussagen, er ist doch damals auch mal irgendwann als Jugendspieler zu den Erwachsenen gekommen, oder?
Ja, denke ich
auch. Wie hätte er denn reagiert?
Ja.
Das macht man nicht, also...
Da haben wir damals auch lange und breit drüber gesprochen. Genau das, ne? Das so von wegen, warum tut er das? Ne? Und das ist das beste Beispiel. Er hat das unter anderem auch bei Lemperle gemacht. Ne? Und Lemperle hat das jetzt sozusagen über mehrere Jahre mit den verschiedenen Trainern und auch mit Christian Keller erlebt, ja, dass man ihm scheinbar nicht die Wertschätzung
gibt. Der war am Samstag so schlecht.
Der war nicht gut. Da müssen wir nicht
das haben wir jetzt einen Spaß.
Aber, dass der aber Potenzial hat ohne Ende. Das sieht ja jeder. Selbst wenn er schlecht spielt, noch gut.
Ich finde es unsagbar traurig, dass er weg ist. Es war nur am Samstag. Bei solchen Spielern bin ich ja wirklich teilweise von den Spielern enttäuscht, wenn sie so spielen. Und am Samstag war ich einfach enttäuscht.
Vielleicht hat der auch im Hinterkopf, wer weiß, was nächste Saison ist.
Ja, kann auch sein.
Vielleicht muss ich wieder nach Regensburg steigen, aber nach Ulm oder was weiß ich. Kann ja sein.
Ja, ja. Oder nach Schalke.
Nach Schalke, ja. Naja, aber das macht auch was mit einem, wirklich.
Ja, ja, natürlich. Kann ich
nachvollziehen. Vielleicht zu früh gezockt, ne?
Ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, der wollte dann auch weg. Der war jetzt auch so, wollte Klarheit schaffen, ja, so, und wahrscheinlich auch eine gewisse Enttäuschung dahinter. Deswegen reden wir ja gerade drüber. Genau. Ne? Also gut, lassen wir mal versuchen, etwas Zuversicht zu verbreiten, weil noch nach wie vor, man muss immer wieder daran erinnern, wir sind Tabellenzweite.
Darf ich da noch eine Frage?
Bitte, hau rein.
Doch, weil das hat jetzt nämlich gut gepasst, ja, weil du erzählt hast, ihr hattet dann auch mal so einen Termin oder du mit dem Werner Wolf und Club der FC-Legenden wird ja jetzt gegründet. Gerade wenn man solche Fragen hört, die alte Frau dann ihm stellt, kommt er dann vielleicht auch mal im Nachgang auf dich zu und sagt irgendwie oder geht dann vielleicht so ein bisschen in Austausch, so nach dem Motto, also einfach hol die vielleicht jetzt auch perspektivisch mal Hilfe von euch. Nein. Oder ist das in irgendeiner Form vielleicht angedacht, dass das, oder ist das so ein komplett outgesourcedes Projekt?
Nein, das ist ja, wir sind ja froh, dass wir überhaupt wieder so einen Anschluss an den Club haben. Das ist ja der erste Step. Das muss man auch mal ganz klar sagen, dass wir wieder die Möglichkeit haben, auch in den Austausch überhaupt zu gehen.
Ja.
Aber solche Geschichten, ich meine, wenn, ganz ehrlich, wenn mich jemand fragen würde, ob ich scouten würde für den FC, direkt, gestern würde ich es machen. Ist doch klar, ist mein Verein. Aber das ist nicht passiert und das wird auch nicht passieren.
Nee, ne?
Hat aber
andere. Aber ich meine, wenn du ihn da hörst, der redet ja über Scouting, dann denkst du ja, der redet ja ein Blinder übers Bilderbuch. Ist ja so, sorry. Ja, ja, und du sitzt dann als Ex-Profi daneben mit Trainererfahrung und so. Und deswegen meine ich, eigentlich kann das ja nur befruchtend sein, wenn man sowas ins Leben ruft, dass man sich dann auch so ein bisschen Austausch von da holt oder Expertise. Das meine ich damit.
Ja. Hat ja der Littbarski vielleicht doch indirekt recht, ne, wenn er dann so Dinge fordert oder ja, wer weiß, wie man das dann auch umsetzt. Ne, aber er will ja schon, dass da mehr Leute was zu sagen haben, die mal gegen den Ball, und zwar für den FC, vielleicht erfolgreich gegen den Ball getreten haben.
Aber das kannst du nur, du kannst nicht jedem Ex-Spieler jede x-beliebige Position unterjubeln. Das wird niemals funktionieren.
Das will auch keiner.
Aber Sachen, die mit dem Sport zu tun haben,
ja.
Scouting, keine Ahnung, sportlichen Leiter beraten, irgendwie sowas. Das traue ich doch dem einen oder anderen Spieler zu, der noch alle beisammen hat und eine vernünftige Karriere gemacht hat, dass er da auf jeden Fall beraten zumindest unterstützen kann. Oder aber ein Auge hat im Scouting zu sagen, das ist einer, der könnte helfen.
Also wenn ich mich recht erinnere, hat es ja auch selbst in den ganz erfolgreichen Jahren des FC waren das Ex-Spieler, die gescoutet haben. Jupp Röhrig zum Beispiel, später Heinz Hornig.
Herbert Zimmermann.
Zimbo, die auch gute Leute entwickeln. Wer hat dich eigentlich entdeckt für den FC?
Ich bin ja in der E-Jugend schon zum FC gegangen. Ja,
das ist schon recht früh.
Gab es auch noch kein Scouting.
Da noch nicht, aber heute.
Der Trainer, der hat dann gesagt, irgendwie der... ist ganz gut, der muss auch
ja, gut, also dann in dem Fall war es halt das Scouting halt das im vorigen Jahrtausend. Ja. Ist ja so. Ja, wie auch immer, war eine gute Frage übrigens, fand ich. Also immer wieder einbringen, wenn dir was einfällt, war herausragend. Ja, nein, war wirklich wichtig, weil...
Ja, aber es ist ja interessant, weil man wird ja auch so ein bisschen brodeln ist zu viel gesagt, aber irgendwo ist es ja trotzdem, das finde ich halt unverständlich, wenn man sowas wieder ins Leben ruft, aber das ist ja dann fast wieder nur so ein bisschen Publicity für die.
Das ist die Frage.
Wir können uns da hinsetzen, können im VIP-Raum sitzen, essen was, können uns das Spiel angucken.
Ist ja auch nett. Aber
können wir aber auch so machen, brauchen wir keinen Club für
Gründe. Ja.
Aber, aber Sie haben ja sogar eigene Anzüge.
Wir haben eigene Anzüge.
Clubanzug, also das finde ich super.
Ja, es geht voran.
Ja, dann ist ja der nächste Schritt, Scouting-Bereich.
Mit Provinz, Club von Welt.
Ne? Ja, natürlich.
Also, ja, Real Madrid des Westens.
Ja, immer gewesen. Und eigentlich ist Real Madrid eher der erste FC Köln des Südens, aber so kann man es auch sehen. Ja, sollen wir nochmal über die Zukunft reden, nämlich über das nächste Spiel. Und da würde ich einfach mal sagen, Reuter führt. Und da ist jetzt, glaube ich, nicht vermessen, wenn man sagt, Pflichtsieg.
Ja, alleine, wenn du die Tabelle anguckst, musst du da gewinnen.
Ja.
Ja. Den Anspruch musst du haben, als erster FC Köln in Fürth zu gewinnen. Ist ein kompliziertes Spiel. Ist unangenehm, in Fürth zu spielen. Das habe ich selber schon erlebt, aber
trotzdem. Du hast auch selbst da gespielt, ne?
Ich habe selbst mal ein halbes Jahr da gespielt, das war aber.
Also, nicht der Rede wert.
Wenn Rheinländer in Frankenland, dann ist nichts, passt nicht so richtig. Nein, als FC musst du da hinfahren und gewinnen.
Ja. Okay, und dann, was erwartest du da für eine Leistung, für ein Spiel? Was würdest du gerne sehen?
Was ist realistisch? Ich würde gerne was Ähnliches sehen, was so ein bisschen an Paderborn rankommt, aber. Ich glaube, ich bin da eher bei Alex, das wird wieder eklig.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, der FC, da kommen ja viele wieder. Damien Downs ist ja wieder
und
da.
Trotzdem ist eigentlich genau dieses Spiel, was der FC in dieser Saison in aller Regelmäßigkeit 1-0 oder 2-1 gewinnt.
Ja. Naja, also das würde mir erreichen.
Und ich muss ja auch sagen, ich hatte ja vorher die Rechnung aufgemacht, 7 Siege aus 10 Spielen, glaube ich, habe ich gesagt. Ich gehe jetzt runter auf 6, das heißt, ich glaube, sie müssen nur noch 3 gewinnen. Ich glaube, es reichen sogar. Was haben wir jetzt? 50? Ich glaube, es reichen sogar 59 Punkte, um aufzusteigen.
Also jetzt haben sie ja noch Glück gehabt, dass Lautern
verloren hat. Der Sonntag war ja ein schöner Sonntag durch den Sieg von Magdeburg. Also ich war am Samstagabend so geladen, aber nach dem Sieg habe ich mir gedacht, ach ja.
Also es gibt eine Sache, die nicht gut wäre, wenn der FC dieses Spiel tatsächlich verlieren würde.
Das stimmt.
Weil da nämlich alle anderen so spielen, die spielen nicht gegeneinander, dass sie punkten können. Das sind auch keine unlösbaren Aufgaben. Ich habe jetzt das nicht auch noch ausgedruckt.
Ja, Magdeburg hat ein relativ einfaches Rest.
Ja, ja, da können gleich zwei Mannschaften auf einen Punkt rankommen und dann fängt natürlich der Kopf an. Also wenn du das
man sollte irgendwie vermeiden oder versuchen zu vermeiden. Ist ja nicht so,
naja.
Man kann es nicht planen. Also zu Hause gegen Kaiserslautern, letztes Spiel, die sollten dann mehr als 3 Punkte weg sein.
Ja.
Das wäre schon ganz gut da oben in der Konstellation.
Also
das Nervenspiel möchte, glaube ich, keiner.
Nee, ich bitte wirklich darum. Also ich denke, es wird sowieso alles sehr eng, wenn ich jetzt so das Restprogramm sehe. Kräuter führt, klar, haben wir darüber gesprochen. Dann haben wir zu Hause Preußen Münster. Wir müssen noch nach Hannover.
Dann ist auch ein Heimspiel, was ich gehört habe, sind bisher, glaube ich, rund 22.000 Karten an Kölner.
In Hannover?
Ja.
Wow.
Wahnsinn. Da gab es eine große Ansage, dass man die Blöcke neben den Gästeblöcken auch zukaufen soll. Und das ist so ein bisschen wie diese Saison auch in Berlin. Ich glaube, Schalke war schon mit 20.000 da. Also, ich meine, Hannover ist ja auch ganz gute Erinnerung.
Da war mal was. Da war mal was, genau. Eine Fackel. Ja. Eine richtige Fackel. Ich habe sonst gestern mal geguckt, ob ich dieses Tor noch mal irgendwo finde. Da waren dann die 10 schönsten Tore gegen Hannover, waren aber nur Heimtore.
Ach ja.
Und da war deins nicht dabei. Da war, also, war echt schade. Weil
ich weiß auch noch, war das nicht so ein
bisschen
glitschigen Derbys dabei noch?
Ja, genau. Das, war,
ja, die sind, das waren auch diese die richtig,
gut geflogen,
diese richtig schönen Eier da.
Ja. Ja, das war ja auch eh ein verrücktes Spiel. Ihr habt 3-1 hinten gelegen. Ne? 2-0 und 3-1, glaube ich.
Genau.
Ne? Und dann,
in der Halbzeit noch
hin. Ich kann mich noch gut erinnern. Ach Gott, war ich betrunken an dem Abend.
Also, ich war 10. Aber ich denke,
wir auch. Ja, sehr schön, das beruhigt mich. Ja, da habe ich übrigens den Thomas Wagner das erste Mal gesehen. Ne? Guter Freund Thomas, ne? Der ja hier auch Mittheken-Philosoph ist.
War der auch betrunken?
Ihr habt auf jeden Fall mit dem getrunken.
Ja, dann
das war im Fernsehen live zu sehen. Ich glaube, du standst auch daneben.
Ja,
also,
kann gut sein.
Lotte war dabei, glaube ich.
Ja,
und
ich
ja gut, der ist immer dabei bei den 4. Ja. Und Thomas aber auch. Und der hat dann auch geäxt. Ne? Also Thomas Wagner. Ja. Da habe ich auch gedacht, Mensch, der junge Mann, der ist ja nicht schlecht am Glas. Also hätte glatt mitspielen können. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verloren. Wir müssen natürlich noch
Regensburg, Nürnberg, Lautern, wolltest du ja noch komplettieren.
Genau, die wollte ich noch komplettieren.
Also wenn du daraus nicht 3 Spiele gewinnst, dann hast du es noch nicht verdient. Ganz einfach. Und meiner Meinung nach kannst du sogar die, also Fürth und Münster sind für mich Pflichtsiege. Und dann sieht die Welt hoffentlich auch nach hinten schon wieder ein bisschen anders aus. Ne?
Das wollen wir alle hoffen, weil ich glaube, so jetzt, dass das jetzt so richtig an die Nerven geht, da brauchen wir alle nicht. Ne? Aber wir sind ja zuversichtlich und deswegen tippen wir jetzt auch. Du kannst ja ein Fass Kölsch gewinnen. Also dieses 5-Liter-Ding. Ne? Du musst allerdings genau tippen.
Ja.
Und du darfst auch zuerst.
1-2.
Also
FC gewinnt.
Sicherheitstipp. Ja. Ja, dann müsstest du jetzt eigentlich 1-0 nehmen, dann habe ich dann das Exotenergebnis.
Nee, ich nehme, ja, ich nehme 2-1, aber das mache ich jetzt nicht. Ich nehme 3-1 FC.
3-1 FC. Jetzt lehne ich mich mal so richtig weit aus dem Fenster. Das wird ein klares 4-1 für den FC.
Ja.
Muss doch irgendwann mal. Irgendwann muss die Ketchup-Flasche doch mal.
Ne? Nehmen wir alles. Ne?
Ja, also, ja, wir hoffen.
Auch noch ein netter Fürth-Moment, ne? Damals.
Ach ja, Fürth sind wir auch schon mal aufgestiegen.
Ja, ja, mit Aufstiegstrainer Markus Pavlak. Ne?
Ja, ja, genau.
Das sage ich jetzt mal so bewusst.
Nachdem der andere Markus.
Nicht Markus anfangen.
Ja, der dann schon nicht mehr da war. Ja, so kann es kommen. So ist es beim FC. Ja, dann bin ich für heute eigentlich durch. Wenn du nicht noch eine Frage an Alex hast, dann würde ich sagen.
Bis wann sind die Anzüge fertig? Also könnte das auch in einem der Heimspiele klappen?
Ja, es sollte bis Kaiserslautern sollte klappen, dass sie fertig sind.
Ja,
geht ja bestimmt noch einen schönen Fototermin, wo wir das dann
ganz
auch
schütten.
Ja, da gehe ich auch fest von aus. Ne? Ja, dann habe ich zu danken. Alex,
danke
ganz,
auch.
Ganz großes Dankeschön für dich, gerne. An dich und gerne wieder.
Ja.
Wir haben ja festgestellt, allzu weit bist du nicht weg von mir.
Genau.
Das ist nicht schlecht. Und ja, Julian, auch an dir natürlich wieder ein dickes, fettes Dankeschön.
Ja, hat Spaß gemacht mit euch.
Und an euch natürlich. Und wenn wir vielleicht ein bisschen zu kritisch waren, obwohl wir Zweiter sind. Ja, mein Gott, wir sind hier in Köln. Ne? Das ist eben keine Provinz, sondern der FC. In diesem Sinne, Maletiot, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao.
Ich danke dir und dir auch ganz besonders.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.